durch den Kopf, während er da stand, unfähig, das teils anerkennende und teils anzügliche Grinsen aus seinem Gesicht zu verbannen. Er trat aus dem Turbolift in das Operationszentrum der Station. Hier war die Besetzung einer Standardschicht mehr als doppelt so zahlreich wie seine durchschnittliche Brückencrew. Im Zentrum stand auf einer erhöhten Plattform ein Mann, nicht älter als er selbst, der über die sich schnell verändernden Details, den Raumschiffverkehr und allen anderen Angelegenheiten den Überblick behielt. Der diensthabende Offizier war ein gut aussehender Mann mit schwarzem Haar. Er erledigte seinen Job mit unaufdringlicher Zurückhaltung. Kirk folgte zwei weiblichen Offizieren, die ebenfalls einen Minirock trugen, schlüpfte dann zwischen zwei benachbarten Computerbänken hindurch und näherte sich unbemerkt der Plattform, wo er an eine Geländerstange klopfte.
»Entschuldigen Sie bitte.«
Der Offizier über ihm brauchte einen Moment, um sich von der Überraschung zu erholen. Dann nickte er und lächelte.
»Hallo.
Ich bin Captain James T. Kirk, Raumschiff Enterprise.«
»Ausführender Offizier John Cooper«, sagte der Mann auf der Plattform. »Was kann ich für Sie tun, Captain?«
»Ich suche nach Commodore Race.« Cooper zeigte auf ein paar Doppeltüren, die dem Turbolift genau gegenüber lagen.
»Sein Büro ist dort drüben, Sir.«
»Danke.« Kirk drehte sich um und ging auf das Büro zu. Cooper rief ihm nach.
»Er ist in einem Meeting, Sir.«
Kirk drehte sich langsam wieder zu Cooper um.
»In einem Meeting?«
»Ja, Sir, Sie können seinen Terminkalender von seinem Yeoman prüfen lassen.«
»Seinem Yeoman?«
Bevor Kirk klarmachen konnte, dass er absolut keine Ahnung hatte, wer von den Junior-Offizieren in diesem Raum der Yeoman des Commodore war, winkte Cooper einer jungen Frau mit freundlichen Rehaugen zu, die eine riesige Datentafel in der Hand hielt.
»Toby«, sagte Cooper, »das ist Captain James Kirk von der Enterprise. Könnten Sie für ihn bitte den Status des Meetings feststellen, in dem sich der Commodore gerade befindet?«
»Natürlich, Sir«,
erwiderte sie. Der Yeoman trat an eine nahegelegene Konsole, gab ihren Sicherheitscode ein und öffnete einen internen Kommunikationskanal. Einige Sekunden später ertönte eine erkennbare, verärgerte Stimme aus dem Lautsprecher.
»Was?«
»Yeoman Greenfield, Sir. Captain Kirk von der Enterprise ist hier und möchte gerne mit Ihnen sprechen.«
»Wir brauchen hier noch einen Moment, dann können Sie ihn hereinschicken.«
»Ei, ei, Sir«,
sagte Greenfield und schloss den Kanal. Sie sah Kirk an.
»Er, ich hab ihn gehört, Yeoman.«
»Ja, Sir.«
Die Türen zu Rays Büro öffneten sich. Ein imposanter Chelone in teurer Kleidung kam als erstes heraus, gefolgt von einem jungen Asiaten und einer der bildschönsten vulkanischen Frauen, die Jim Kirk jemals gesehen hatte. Die Spitzen ihrer geschwungenen Ohren stachen nur ansatzweise aus ihrem langen, glatten, schwarzen Haar heraus. Sie bemerkte seinen Blick und hielt ihn, ohne zu blinzeln. Dabei ging sie graziös an ihm vorüber, wobei ihr Schritt eher einem Gleiten glich. Ihre Figur und ihre intensive, dunkle Ausstrahlung schlugen Kirk in den Bann.
»Sie könnte mich wahrscheinlich wie ein Zweig zerbrechen«, durchfuhr sie ihn. Während sie an ihm vorüberschritt, drehte er den Kopf mit und hielt den Blickkontakt.
»Der Commodore empfängt Sie nun, Captain«, sagte Greenfield und brach damit den Zauber.
Kirk erwachte wie aus einer Trance und rief sich wieder ins Gedächtnis, warum er hergekommen war. Er nickte Greenfield dankend zu und trat schnell in Rays Büro. Das Zirpen und die Wortfetzen aus der Ops verklangen, als sich die Türen hinter ihm schlossen. Kirk hatte unbewusst angenommen, ein fürstliches und extravagantes Büro vorzufinden, ausgestattet mit einem riesigen Fenster, das den Blick auf die Sterne freigab. Stattdessen fand er sich in einem mäßig großen und ziemlich spartanisch eingerichteten Arbeitszimmer wieder, das überhaupt keine Fenster hatte, was wahrscheinlich daran lag, dass die Ops von Schilden umgeben war, die aus mehreren Lagen verstärkten Uraniums bestanden. Der Schreibtisch des Commodore schien aus dem gleichen blaugrauen Duraniumverbundstoff zu sein wie die Wände. Es gab genau drei Stühle, zwei ohne Armlehnen vor dem Schreibtisch und der ergonomischer geformte Sitz des Commodores dahinter. Und das einzige Sofa im Raum sah eindeutig nicht sehr einladend aus, was man auch von Commodore Race selbst sagen konnte.
»Captain«,
sagte er. Seine Stirn war von vielen Furchen durchzogen, wie bei einem Mann, der seinen Lebensunterhalt mit Sorgen verdiente.
»Welchem Grund verdanke ich die Ehre?«
»Genau das wollte ich Sie auch fragen«, erwiderte Kirk.
»Schießen Sie los.«
Race bedeutete Kirk, Platz zu nehmen. Der Captain ließ sich auf einen der Stühle nieder. Er war noch unbequemer, als er aussah, und Kirk bekämpfte den Drang, auf ihm herumzurutschen. Als wir letztes Jahr ausgelaufen sind, hätte ich niemals erwartet, eine Raumstation zu finden, die so weit von zu Hause entfernt ist. Das ist eine willkommene Überraschung, aber dennoch eine Überraschung. Race zuckte mit den Schultern. Wenn Sie auf die Reparaturarbeiten lieber verzichten möchten, können wir auch so tun, als wären Sie niemals hier gewesen. Kirk wedelte mit der Hand. Nein, nein, die Reparaturen sind überfällig. Wir haben sie genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Erst jetzt erkannte er, dass Rays Antwort ihn von seiner ursprünglichen Fragestrategie abgelenkt hatte. Aber genau das hat mich über ein altes Sprichwort nachdenken lassen. Wenn etwas zu schön aussieht, um wahr zu sein, es gibt da auch eines über geschenkte Pferde, unterbrach ihn Rays. Außerdem noch eine alte Geschichte über einen frierenden Vogel, der in einen warmen Kuhfladen fiel. Aber so gern ich auch mit Ihnen hier sitze, Captain, und alte Sprichwörter austausche, ich habe leider wirklich nicht die Zeit dafür. Habe ich die Erlaubnis, offen zu sprechen, Sir? Warum nicht? Werden Sie ja sowieso. Es scheint mir ziemlich offensichtlich zu sein, dass diese Station überraschend schnell fertiggestellt wurde. Was hat uns verraten? Die Tatsache, dass hier rund um die Uhr jemand im Dienst ist, oder waren es die offenen Türen des Raumdocks? Kirk zügelte sein aufsteigendes Temperament und rief sich ins Gedächtnis, dass Sarkasmus ein Privileg war, das ausschließlich dem höchstrangigen Offizier im Raum vorbehalten war. Vielleicht wäre die passendere Frage, Kommodore, warum Vanguard so schnell fertiggestellt wurde. Race stieß einen schweren Seufzer aus und lehnte sich nach vorn auf seinen Schreibtisch. Aus genau dem gleichen Grund, aus dem auch jedes andere Projekt der Sternflotte plötzlich Rückenwind erhält. Weil irgendjemand in der Ratsversammlung der Meinung war, dass es wichtig sei. Er nahm eine Fernbedienung von seinem Schreibtisch, richtete sie auf einen großen Bildschirm, der in der Wand eingelassen war, und aktivierte ihn. Der Schirm erwachte flackernd zum Leben und zeigte eine Karte mit einer Darstellung der politischen Kräfteverteilung in der hiesigen Raumregion. Der rote Punkt zeigt unsere Position an. Sagen Sie mir, Captain, welche Details auf dieser Karte springen Ihnen sofort ins Auge? Kirk erkannte, dass es sich um eine Fangfrage handelte und er mit seiner Antwort dem Kommodore helfen würde, dessen Standpunkt zu unterstreichen. Die Grenzen des Klingonischen Imperiums und der Tullianischen Vereinigung. Soweit so gut. Race klickte mit der Fernbedienung und weitere Details erschienen auf dem Schirm. Ich nehme an, dass Sie mit den grünen Linien und Pfeilen vertraut sind. Kirk setzte einen leicht verwirrten Gesichtsausdruck auf, sah sich die Karte erneut an und sagte: Flugpläne von Kolonieschiffen. Klick. Und die blauen Linien und Pfeile? Handelsrouten und Schiffsstraßen. Unterhalb seiner Taille ballte Kirk seine Hand zur Faust. Ich hätte meinen Phaser mitbringen sollen. Und was sagt Ihnen das alles, Captain? Alle Achtung, sagte Kirk zu sich selbst. Wenn ich ihm jetzt nicht die offensichtliche Antwort gebe, stehe ich entweder als Idiot da oder deute ungehorsam an. Gebe ich ihm aber die Antwort, die er hören möchte, erkläre ich meine ganze Fragerei als sinnlos. Er ist wirklich gut. Kirk schluckte seinen Stolz hinunter und erwiderte: Kolonisierungsbemühungen. Exakt, sagte Race. Mehr als 20 Kolonien und über ein halbes Dutzend Bergbauoperationen wurden in den letzten 16 Monaten in der Taurus-Region in Angriff genommen. Die Hälfte von ihnen, seit diese Station in Dienst gestellt wurde. Unser Job? Sie so gut wir es können, mit den wenigen Ressourcen, die uns hier zur Verfügung stehen, zu beschützen. Mit anderen Worten, Standardvorgehensweise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Klingonen oder die Tullianer über unseren Vorstoß in diese Region sehr glücklich sind. Und ich bin sicher, eine Sternenbasis vor ihrer gemeinsamen Haustür gefällt ihnen noch weniger. Sicher richtig, sagte Race. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass wir mit dem Bau dieser Station nicht eine Menge Staub aufgewirbelt haben, aber die Alternative wäre eine viel schlechtere Wahl gewesen. Dieses Mal konnte Kirk dem Kommodore wirklich nicht folgen. Welche Alternative? Zuzulassen, dass die Klingonen weiter in diese Region expandieren, bis sie auf die tullianische Grenze treffen. Wir säßen bei einem solchen Krieg, der Jahrzehnte dauern könnte, in der ersten Reihe, und wer auch immer gewinnen würde, würde uns einzäunen. Wir wären gezwungen, durch feindliches Gebiet zu fliegen, wenn wir weiterhin die Galaxie erforschen wollten. Deswegen sind wir hier. Wir müssen uns alle Möglichkeiten offen halten, jetzt und in Zukunft. Bei allem Respekt, Kommodore, der Weltraum ist dreidimensional und er ist groß. Selbst wenn die Klingonen bis an die tullianische Grenze stoßen würden, wir wären wohl kaum eingeschlossen und hätten noch immer Möglichkeiten.